Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Guten Tag von der Leipziger Buchmesse. Heute ist der Schauspieler Jörg Hartmann unser Gast. Ein sehr gepriesener Theaterschauspieler, berühmt geworden dann natürlich durch Film und Fernsehen. Wir kennen alle ihn als Falk Kupfer in der Serie Weißensee und vor allem natürlich als Kriminalhauptkommissar Peter Faber im Dortmunder Tatort. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
Wurden Sie eigentlich schon viel angesprochen hier auf dem Weg durch die Messehallen in Leipzig? Selfies, Autogramme?
Ja, das ist schon passiert heute. Nicht unbedingt von denen, die in Manga-Kostümen hier rumrennen, aber sonst ja.
Und wie ist es für Sie?
Das ist natürlich nett, weil ich merke, dass man anscheinend als Schauspieler wahrgenommen wird und letztendlich lebt man ja davon. Von daher freue ich mich. Aber das ganze Ambiente ist natürlich für mich sehr ungewohnt und ich bin ja sonst nicht auf Buchmessen und stelle Bücher vor. Von daher ist es auch viel Neuland. Das ist alles noch sehr aufregend.
Eben, Sie sind ja eigentlich nicht als Schauspieler hier, sondern als Autor. Sie haben ein Buch veröffentlicht. Ist das Ihre erste Buchmesse?
Ich muss gestehen, ja. Ja.
Ist aufregend?
Ich bin zwar eine große Leseratte, aber auf einer Buchmesse war ich bis jetzt nicht, nein.
Ist das so ein bisschen sowas wie Premiere im Theater oder?
Ja, mit einem viel größeren Publikum, ja. Und es ist viel länger, die Aufführung dauert. Heute den ganzen Tag und morgen auch noch.
Der Lärm des Lebens heißt das Buch des Schauspielers Jörg Hartmann. Das ist kein Roman, obwohl es romanhafte Züge hat. Es ist auch keine Autobiografie, obwohl es auch autobiografische Züge hat. Was ist denn das für ein Buch, Herr Hartmann?
Ja, so ein Zwischending wahrscheinlich, ne? Also, Sie haben ja schon richtig gesagt, ein Roman kann es nicht sein, weil es zu sehr an meinem Leben und dem meiner Familie ist, was da erzählt wird. Und Autobiografie klingt für mich so wahnsinnig wichtig, als wäre ich jetzt schon 80 und würde auf mein unglaublich bewegtes Leben zurückschauen. Also, das kann ich nicht ernsthaft machen und es hat so einen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich nenne das immer Erinnerungsprosa. Könnte man das sagen?
Ja.
Memoir auf Deutsch, Erinnerungsprosa vielleicht?
Genau, Memoir klingt natürlich vornehmer, ne?
Ja, aber ich bin ja immer für die deutsche Sprache, deshalb.
Sie sind ja aus dem Ruhrpott. Was hat Sie denn dazu gebracht, das Buch zu schreiben?
Das war mein Bedürfnis, Erinnerungen festzuhalten. Als mein Vater schon sehr stark an Demenz erkrankt war und kurz vor seinem Tod hatte ich noch viele Begegnungen mit ihm, sehr berührende, sehr traurige, aber auch sehr schöne. Und da hatte ich damals das Gefühl, dass ich diese Momente, die ich jetzt mit ihm habe, auf keinen Fall vergessen möchte. Und da habe ich angefangen, sie aufzuschreiben, eigentlich nur Notizen damals zu machen. Er verschwand halt durch diese Krankheit und mit ihm seine Geschichte und die seiner Eltern, meiner gehörlosen Großeltern. Und ich hatte das Gefühl, mein Gott, Hartmann, du hast lange Zeit nicht genug gefragt und jetzt ist es so spät. Du hast ihn und dein ganzes Leben so als selbstverständlich betrachtet. Und das hat mich sehr berührt und deshalb habe ich damals angefangen, eben diese Erinnerungen zu sammeln. Bis ich mit der eigentlichen Prosa angefangen habe, das dauerte noch. Das war etwa 2 Jahre später.
Ja, es ist im Grunde genommen auch eine Liebeserklärung an den Vater.
Ja.
Ein Abschied von ihm auch. Und der Sohn in dem Buch macht sich auch immer wieder Vorwürfe, dass er nicht häufiger da gewesen ist. Haben Sie sich das inzwischen verziehen?
Es hat mir sehr geholfen, was damals meine Frau zu mir gesagt hat. Und das zitiere ich auch in dem Buch. Also nach der Trauerfeier für meinen Vater, also kurz vorausschickend, das war so, dass ich hatte mit ihm telefoniert, er konnte nicht mehr sprechen, aber ich habe ihm am Telefon gesagt, Papa, ich bin ganz schnell bei dir, aber ich hatte noch einen Drehtag am Tag drauf in Tschechien, ja. Und jetzt bist du dann in der Bredouille, was machst du? Kannst du da ernsthaft absagen? Da hängt ein ganzes Team dran, das kostet Unmengen an Geld. Dieser Drehtag ist der letzte in Tschechien auch noch im Ausland. Und ich habe darauf gehofft, dass die Zeit schon reichen würde. Und nachdem ich mit dem Drehtag in Prag fertig war, klingelte abends das Telefon und ich wusste, wer da anruft und was ich jetzt für eine Nachricht bekomme. Das habe ich natürlich gespürt.
Ihre Mutter.
Genau. Und da war es passiert. Aber meine Frau sagte dann irgendwann, weil ich ihm am Telefon gesagt hatte, du, ich werde da sein, ja, es dauert nicht mehr lange und ich komme. Sie sagte, du, wer weiß, ich glaube, er wollte gar nicht, dass du dabei bist. Deine Mutter war bei ihm. Das war das Entscheidende. Und das war ein anderer Blickwinkel auf diese Geschichte. Und wahrscheinlich hatte sie recht. Ich dachte, vielleicht würde ich das auch nicht wollen als Vater, dass meine Kinder vielleicht dabei sind. Vielleicht wollte er mich schützen. Ich glaube, er hätte gewartet, weil er wusste es. Das hat mich schon ein bisschen erlöst, ihre Worte. Das waren die Treffenden, die sie damals gewählt hatte.
So wie Sie es beschreiben, ist ja auch ein sehr liebevolles Verhältnis zwischen Ihnen. Trotz seiner Demenz freut er sich immer unbändig, wenn Sie kommen. Sie erkennt er immer wieder. Also ein Buch des Abschieds vom Vater und auch ein Buch des Abschieds von Ihrer Heimat, vom Ruhrpott, von Herdecke, wo Sie aufgewachsen sind.
Ja, wenn man so will, ist es schon eine Liebeserklärung an die Herkunft, weil in so einem gewissen Alter habe ich natürlich gemerkt, dass ich die Heimat nicht mitnehmen und irgendwo anders wieder auspacken kann, sondern dass die Heimat eben da ist, wo man aufgewachsen ist. Also der Ort, der mit den prägenden Erlebnissen von Kindheit und Jugend verbunden ist, wo man sich nicht erklären muss, wenn man mit den Menschen redet. So. Und das klingt jetzt alles so wahnsinnig schwer. Das ist es nicht, glaube ich, weil da kommt auch ganz viel Humor vor. Das hat auch sehr viel natürlich mit meinem Vater zu tun und meiner ganzen Familie, weil da hatten alle einen kleinen Knall und sind sehr speziell, also gerade mein Vater im Speziellen und auch seine Brüder, sagen wir mal, mit der Gehörlosigkeit ihrer Eltern umgegangen. Also die haben immer die Gebärdensprache ihrer Eltern verballhornt und mein Vater war da der Erste in der Reihe, der da vom Leder zog.
Na, Ihr Vater war ja offenkundig auch ein sehr emotionaler Typ, was Ihnen und auch Ihrer Mutter manchmal richtig gehend peinlich war, weil er dann in der Öffentlichkeit Leute umarmt hat oder geweint hat oder so etwas.
Ja, er war in der Tat kein typischer Vertreter seiner Generation. Der hat sich nicht versteckt hinter unserem Panzer. Der hatte einen Zugang zu seinen Gefühlen. Und das war ihm, ich glaube, da war er sehr frei, ziemlich egal, was die Leute von ihm gedacht haben. Und das ist dann schon beeindruckend. Das weiß ich natürlich jetzt zu schätzen. Als Kind denkt man dann oft, oh Gott, Papa, oh, ist gut und so. Und Muttern auch, oh Hubert, nun hör doch mal auf. So, wenn dann natürlich die Nummer auch zum 20. Mal kommt und man sie dann kennt. Aber so ist das halt. Er hat, zumindest ist das meine küchenpsychologische These, natürlich durch seine gehörlosen Eltern immer gelernt, auf seinen Gefühl zu vertrauen, auf seine Intuition, weil Sprache keine Rolle spielte. Und so hatte er ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Er hatte auch sofort Menschen immer einschätzen können. Kaum hat er sie getroffen zum ersten Mal, wusste er, der tickt so oder so. Und er lag immer richtig. Meine Mutter hat auch immer, ach komm Hubert, ach komm, der ist doch eigentlich ganz nett. Nee, er hatte recht.
Und er war ja offenbar ein sehr zupackender Typ, nebenher, also gelernter Dreher, nebenher auch mal eine Pommesbude betrieben, hat Geld gesammelt für die Erforschung einer Krankheit und war irgendwie immer aktiv, hat am Haus rumgebaut, in den Froschteich angelegt im Garten.
Nee, den habe ich selbst angelegt, den Froschteich.
Entschuldigung.
War mein großer Traum, ich wollte ja die Welt retten, schon in den 80ern. Hätte ich das mal gemacht, ne? Dann müsste heute keiner Kartoffelbrei auf Bilder werfen.
Ja, eigentlich schade. Warum haben Sie es dann nicht gemacht?
Weil ich so unglaublich eitel bin und als Rampensau zum Theater wollte. Also schlimm genug, ja, wahrscheinlich deshalb.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, vom Weltretter sich dazu entscheiden, nur mal kleiner, ich werde jetzt Schauspieler?
Naja, ich hatte schon immer Schultheater gemacht, Theater AG und später auf dem Gymnasium dann auch bei so einer Kabarettgruppe mitgemacht. Aber bei uns in Herdecke gab es und gibt es immer noch ein sehr leidenschaftlich geführtes Laientheater. Und da bin ich irgendwann hin. Also ich bin eigentlich von Realschule aufs Gymnasium, um Biologie zu studieren, weil ich das in der Tat, weil ich dann akademischen Weg gehen wollte. Aber das war eigentlich mein Ding, auf der Bühne zu stehen. Und als ich dann da Premiere hatte, am Abend der Premiere, wusste ich eigentlich, komm Hartmann, mach dir nichts vor. Das ist es, du willst auf die Schauspielschule.
Also man muss mal sagen, ich glaube im Allgemeinen sind Eltern nicht so glücklich, wenn ihr Kind sagt, ich werde Schauspielerin oder ich werde Schauspieler. Ihr Vater, wie gesagt, gelernter Dreher, Ihre Mutter Verkäuferin, soweit ich weiß, auch zeitweise Pommesbudenbetreiberin. Wie haben die denn reagiert?
Also, sollten Sie jemals Zweifel gehabt haben, haben Sie mich das nie wissen lassen. Das muss ich echt sagen. Also, die haben mir immer ein Vertrauen gegeben, das Gefühl, Junge, du machst das schon. Und das ist toll. Also, das kann ich wirklich allen Eltern nur und mir selbst auch empfehlen, wenn ich jetzt bei meiner großen Tochter denke, ah, ob das so, ach Gott, und was macht sie denn jetzt und so. Ah, komm, Hartmann, halt die Klappe. Die macht das schon. Und also, mein Vater war ja, das schimmerte jetzt schon durch, nicht unbedingt einer, den man in so einen ganz seriösen Beruf hätte stecken können. Also gut, ich meine, er war gelernter Dreher, er war später Hausmeister einer Sporthalle und hat das alles wunderbar gemacht, was heißt seriös, aber er hat da immer seine Mätzchen gemacht. Also dieses Rampenseuche, dieses Clowneske lag schon in der Familie. Und da ich schon als Kind auch immer gezeichnet habe wie ein Wahnsinniger und meine Nummern abgezogen habe, irgendwann zumindest, kam das nicht so überraschend. Also Sie haben mich da wirklich unterstützt, muss man sagen. Also jetzt in dem Sinne, gab es da keine Förderung oder so, das musste ich alles selbst machen. Also ich bin da so ein bisschen das Kuckucksei, aber...
Aber Sie mussten jetzt nicht erstmal eine Banklehre machen, um was Anständiges zu lernen?
Nein, nein, Sie wussten, das wäre nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Und ich meine, ich bin ein Kind einer Arbeiterfamilie letztendlich. Also ich mit meinen zwei linken Händen, also die wussten schon, ja nee, mach mal lieber Theater.
Obwohl er einen Froschteich ja selbst anlegen kann. Der Schauspieler Jörg Hartmann hat ein Buch geschrieben, es heißt Der Lärm des Lebens und es setzt ein mit einer echt lustigen Szene in West-Berlin damals noch, also es ist noch vor Mauerfall, und zwar vor einem Theater, der Schaubühne in Berlin am Kurfürstendamm. Das ist das große Objekt der Begierde des jungen, damals jungen Schauspielschülers Jörg Hartmann und seines Kumpels, auch von der Schauspielschule, der mitgekommen ist, Hüseyin Çipici. Extra angereist aus Stuttgart. Was wollten Sie, warum wollten Sie unbedingt zu diesem Theater, zur Schaubühne?
Also fairerweise muss ich sagen, wir haben bei allen möglichen Theatern in Berlin angeklopft, ja, aber wie ich ja auch schreibe, die Schaubühne war das Objekt der Begierde. Ich hatte da diverse Sachen gesehen damals noch, also besonders hängen geblieben, abgesehen von den Theater-Fernsehaufzeichnungen, die ich alle kannte, dass ich drei Schwestern, all diese legendären Peter Stein-Inszenierungen, ja. Damals den Schlusschor leibhaftig gesehen und ich weiß noch, wie ich immer versucht hatte, dem Spiel von Otto Sander auf die Schliche zu kommen. Weil das war so phänomenal, dass ich immer dachte, wie zieht der mich in sein Spiel rein? Wie macht er das mit so einer großen Leichtigkeit? Dann habe ich gesagt, okay, jetzt reiß dich mal zusammen, beobachte ihn mal, versuch mal richtig rauszukriegen. Und nach einer Minute fiel mir ein, ach scheiße, du wolltest doch drauf achten, wie der das macht. Da hatte er mich schon längst wieder hineingesogen in sein Spiel. Und solche Erlebnisse hatten mit der Schaubühne zu tun. Und auch die Inszenierung von Andrea Breth damals, mir gefiel auch dieses, ja, authentische oder so. Also wirklich dieses gnadenlose Durchleuchten der Sprache und der Figuren. Und ja, das war unser letzter Abend in Berlin und wir hatten Frau Breth bis dato nicht angetroffen und dann sahen wir sie gegenüber in einer Gaststätte bei einem Italiener namens Ciao.
Neben der Schaubühne.
Genau, und deshalb hieß die Schaubühne bei vielen auch Ciao-Bühne, weil da das halbe Ensemble immer jeden Abend saß. Und da war sie. Und dann, okay, letzte Chance, wir rein mit all unserer Hybris und Naivität. Und dann haben wir sie angequasselt. Und was daraus folgte, war eine ziemliche Odyssee durch die halbe Republik. Also wir haben alles aufgefahren, um an diesem Haus zu landen. Aber letztendlich erzählt das auf humoristische Art und Weise so von der, ja, Hybris und Naivität der Jugend, was man halt alles so macht, wenn man in sein eigenes Leben aufbricht, an was man alles so glaubt, ja. Und das in dieser Zeit kurz nach dem Mauerfall, wo für mich gefühlt plötzlich alles möglich war und in die richtige Richtung ging.
Ich fasse es mal prosaisch kurz zusammen. Es ist den beiden Anfang 20-Jährigen damals tatsächlich gelungen, Andrea Breth aus dem Ciao rauszulocken. Und sie haben ihr vorgesprochen und sie war auch ganz wohlwollend und hat ihnen eine Hausaufgabe aufgegeben. Und dann sind sie später nochmal wiedergekommen, haben ein zweites Mal vorgesprochen. Dann war es vorbei erstmal mit dem Schaubühnentraum.
Spoilern Sie doch nicht alle.
Aber es gibt doch noch so viel Spannendes.
Das ist unglaublich.
Erstmal. Also,
ja, erstmal.
Denn Schaubühne war dann doch weiterhin und ist ja weiterhin wichtig in Ihrem Leben. Also Schauspielschule Stuttgart, dann ging es erstmal nach Meiningen, dann ging es nach Mannheim. Und dann 1999 endlich holt sie dann die Regisseurin Barbara Frei nach Berlin an die Schaubühne. Sehr häufig so, wenn man so einen großen Traum hat und jahrelang verfolgt und dann wird er wahr. Wie war denn das zunächst?
Dann kann die Realität mit diesem Traum, mit dieser Vorstellung gar nicht mithalten, ne? Naja, der Beginn unserer Schaubühnenzeit damals, 99 haben wir angefangen, war sehr ernüchternd und auch wirklich hart. Wir sind damals alle ziemlich jung, also da war keiner älter als 30, haben wir da angefangen, war so eine richtige Kindergartentruppe. Und vorher waren diese ganzen Legenden an dem Haus, ne? Ich meine, was waren da für Schauspieler? Uli Mattes, Corinna Kirchhoff und Co. Und jetzt kamen wir. Und die ganzen Kritiker hatten auch, glaube ich, wirklich eine Neuerfindung des Theaters von uns erwartet. Vielleicht haben wir auch ein bisschen laut getönt und den Eindruck gemacht, wir würden das Theater neu erfinden, aber das kann man natürlich nicht. Und das war sehr hart. Also wir hatten jeden Montag, weiß ich noch, Ensembleversammlung, weil wir ja wie so ein Kollektiv uns da empfunden hatten. Es gab auch Einheitsgage. Also jeder hat das gleiche Geld gekriegt, ja. Es klingt so nach so einer kleinen kommunistischen Blase, die da stattgefunden hat. Naja, das hält's aber nicht lange durch. Jeden Montag Ensembleversammlung, danach rauchte mir der Kopf. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was wir jetzt noch machen, wohin es gehen soll. Es war sehr anstrengend, so habe ich das erste Jahr empfunden. Und dann kam irgendwann die Erlösung. Wir hatten uns auch auf die Fahne geschrieben, nur zeitgenössische Stücke aufzuführen, im Gegensatz zu den meisten anderen Theatern in Berlin. Wollten also das Neue, das Moderne. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann haben wir doch einen Klassiker genommen. Das war Nora oder ein Puppenheim von Ibsen. Und das war dann gefühlt so ein bisschen wie im alten Rom im Kolosseum. So nach dem Motto, wenn ihr das jetzt versemmelt, dann war es das wirklich mit der Schaubühne. Das war mir Gott sei Dank nicht bewusst, während wir das spielten. Und dann haben wir es Gott sei Dank nicht versemmelt.
Nee, ganz im Gegenteil. Also Jörg Hartmann spielte den Torwart Helmer, Annette Hismer, die Nora.
Ja.
Und das war der Knaller. Bei der Kritik und beim Publikum jahrelang immer ausverkauft. Ich spreche aus eigener leidvoller Erfahrung. Es waren einfach
haben Sie es nie gesehen?
Keine, nein. Nur
aber
dann
das wäre doch ein Grund, Fernsehen. Das nochmal wieder aufzunehmen.
Nicht wahr? Nur für mich.
Okay. Ja, wir haben das, glaube ich, 280 Mal gespielt. Wir sind außer in Afrika auf jedem Kontinent gewesen mit diesem Stück. Das war wirklich also der Wahnsinn.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn einem das Publikum und die Kritik zu Füßen liegen?
Also als da dieser Applaus losging, konnte ich das erstmal gar nicht begreifen. Das war wie ein Traum. Ich habe das so, also man ist auf Wolke 7. Ich weiß auch noch damals, das war für mich das Größte, weil ich den so bewundert habe, war plötzlich, also Susanne Lothar und Uli Mühe waren in der Premiere und kamen zu mir, um mir zu sagen, wie toll sie es fanden. Also was Besseres konnte mir gar nicht passieren. Das war, ja, Es war damals ein erlösender Moment, weil der Weg dahin war schon sehr, sehr lang. Also von diversen kleinen Komparsenrollen mit einem Satz und den Schwierigkeiten an der Schaubühne bis zu diesem Moment, wo es dann wirklich kippte, wo die Schaubühne dann in eine andere Richtung ging. Ja, aber trotzdem traut man dem ganzen Braten ja auch nie und denkt immer, ja, das hält ja nicht lange an und man stellt sich trotzdem immer in Frage, so ist es ja nicht. Und auch da gab es Leute, denen es nicht gefiel oder die mein Spiel jetzt nicht toll fanden, was einen dann wahnsinnig kränkt, man ist ja furchtbar eitel und so und will es dann gleichzeitig wieder wegschütteln. Und man macht sich halt so nackig als Schauspieler, das ist nun mal so, und stellt sich der Kritik und da muss man halt alles aushalten.
Aber manchmal schaffen sie es ja auch, davon abzusehen, was jetzt Kritik oder Publikum denken und dann ist nur das Spiel da.
Ja, das sind die schönsten Momente. Das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Beruf mache. Nicht, dass ich das damals gewusst hätte, als ich die Entscheidung getroffen habe, aber jetzt weiß ich das, dass diese Momente des freien Spiels, die sind so meditativ, ja, da ist man wirklich im Jetzt und es gibt kein Gestern und kein Morgen und man hat ein Stück Kindheit mitgenommen, so, das hat man sich in die Tasche gesteckt, in sein organisiertes Erwachsenenleben, man darf da noch Kind sein, ja, wie Kinder spielen, das ist doch beneidenswert, also das ist für mich das Größte, also da nehme ich dann auch vieles in Kauf, was mit dem Fesseln dieses Betriebs zu tun hat.
Ja, denn davon erfährt man in Ihrem Buch auch einiges, also von dem Glück des Spielens. Aber es gibt auch immer wieder Sätze, wo steht, ich hasste meinen Beruf, ich hasste das Theater. was mich gefangen hielt mit seinen Zwängen. Ich war ein Theatersoldat.
Ja, das klingt jetzt sehr martialisch, militant. Aber das muss man zum gewissen Grad sein. Das ist kein Schongang am Theater, das ist so. Also man muss es schon wirklich wollen. Und das ist auch kein 8-Stunden-Job und auch keine 40-Stunden-Woche. Und wenn ich sage, ich hasse meinen Beruf, ist das natürlich in diversen Momenten genauso gemeint gewesen. Das war da, wo ich zerrieben war zwischen Beruf und Familie und ich vielleicht in den entscheidenden Momenten nicht bei den Kindern sein konnte.
Bei der Operation ihrer Tochter?
Ja, bei der Operation meiner Tochter, meiner Großen, die damals gerade mal ein Tag alt war. So. Und ich kurz vor einer Premiere, ich weiß nicht, heute würde ich das nicht mehr machen, da würde ich sagen, bitte, ihr könnt mich mal, da gibt's einen Ersatz. Aber dann bist du in so einem gewissen Alter, ja, du hast gerade an so einem Haus wie der Schaubühne angefangen. Gut, bei 3 Jahre danach etwa, aber trotzdem. Du denkst, ja, du kannst jetzt nicht weg und dieser Betrieb, also nicht nur die Schaubühne, das Theater als solches, macht dir ja auch einen Druck oder du selbst machst ihn dir. Ja? Und das ist etwas, was mich immer wieder zerrissen hat. Auch immer dieses schlechte Gewissen, wenn ich dann nicht zu Hause sein kann. Das hat die Entscheidung damals aus dem festen Engagement wegzugehen, hatte auch damit zu tun. Weil das Theater fordert einen nochmal viel mehr, das Drehen auch, aber da bin ich trotzdem längere Zeit auch mal zu Hause. Ne?
Die Entscheidung, aus dem festen Ensemble wegzugehen, Sie haben ja so eine On-Off-Beziehung mit der Schaubühne, also 10 Jahre da, dann haben Sie gesagt, nee, will nicht mehr, nur noch Gast, dann haben Sie gesagt, naja, ich komme wieder, dann irgendwie, dann wieder doch nicht und jetzt haben Sie wieder gesagt, Sie kehren jetzt zurück ins Ensemble, ne? Oder wie ist jetzt der Beziehungsstand?
Der aktuelle Stand, ja.
Ja.
Ja, wir kommen nicht voneinander los, ja. Es ist wie in so einer langjährigen Beziehung, wo man sich dann irgendwann die lange Leine gibt, sich gewisse Freiheiten gönnt, dem Partner gewisse Freiheiten gönnt. Ja, ich war 10 Jahre fest und habe da sehr geackert. Dann bin ich weg, bin aber als Gast geblieben, bin wiedergekommen, arbeite da sozusagen in homöopathischeren Dosen, also nicht ganz so intensiv wie früher, kann und will ich nicht mehr machen. Jetzt bin ich kurz mal ein Jahr als Gast nur da, also und gehe aber jetzt wieder fest. Also ich kann nicht...
Wieder fest, ne?
Ja, ja.
Wir sind auf der Buchmesse in Leipzig im Gespräch mit dem Schauspieler und Autor Jörg Hartmann. Sein Kriminalkommissar Peter Faber aus Dortmund gehört sicher zu den interessantesten Kommissaren, die das deutsche Fernsehen so zu bieten hat. Seit 12 Jahren wird er von Jörg Hartmann verkörpert. Der Faber ist ja so ein schwieriger Typ. Ich glaube, das kann man sagen. Traumatisiert, unberechenbar, sehr emotional, rastet gerne auch mal aus, ist eigentlich nur fest verheiratet mit seinem ranzigen Parker. So ein exzessiver Typ, ist das eigentlich eine Traumrolle für einen Schauspieler?
Also zunächst ja, weil man da natürlich viel zeigen kann. Und er war für mich auch eine sogenannte Fremdfigur. Das heißt im Schauspielerjargon also eine Figur, die weit weg von einem selbst ist, die man sich wirklich ranschaffen muss, sich erarbeiten muss. Und das war auch anfangs so, weil ich jetzt mit Herrn Faber eigentlich wenig gemein habe. Aber irgendwann so über die Jahre befruchten sich dann Figuren, Schauspieler gegenseitig so. Genau. Ich dachte auch zwischendurch, warum habe ich denn jetzt so ein Groll in mir? Bin ich das? Oder hat der Faber das rausgelockt? Das war schon immer da und es war nur verdeckt. Keine
zu Hause
Ahnung.
Auch schon die Einrichtung vermöbelt.
Ich krieg's nicht mehr auseinander. Also man muss da aufpassen, wie lange man das dann macht. Ne? Aber... Und ich konnte dem ja auch eine Menge mitgeben, aber der Parker war ja auch von mir, im Übrigen, wo Sie den gerade zitieren. Meine Ex-Frau sagte damals, nimm den, der ist gut für die Figur. Und sie hatte recht. Der hing so lange in meinem Schrank, naja, also war noch zu was gut.
So eine Rolle als Tatortkommissar ist ja auf der einen Seite was vollkommen Großartiges. Ich glaube, mit keiner anderen Rolle kommt man in so viele Wohnzimmer in Deutschland. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen so eine Gefahr, ne? Dass man, wie Sie sagten, wenn man das zu lange macht, dass man dann nur noch der Kommissar ist.
Ja, natürlich. Also es ist auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ich mache das sehr gerne, sonst hätte ich wirklich damit aufgehört. Das schwöre ich. Also wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich könnte nicht noch irgendwelche verschlossenen Kammern in dieser Figur vorfinden und Neues entdecken oder auch beitragen zu der Entwicklung dieser Geschichte, dann hätte ich aufgehört. Und trotzdem, ja, man weiß halt nie, was einem dadurch entgeht. Und es ist ein Kompliment, wenn die Leute einen mit dieser Rolle verbinden und man als Pfarrer oder Tatortkommissar irgendwie begrüßt wird und gleichzeitig, wenn man ja als Schauspieler oder Künstler als jemand wahrgenommen werden, der hoffentlich noch auch in anderen Rollen akzeptiert wird. Ne? Und das ist schon, ja, da hat man schon eine Angst. Das ist jetzt Jammern auf höherem Niveau. Mein Gott, mir macht Spaß, ich kann meine Familie davon ernähren. Aber ich mache diesen Beruf, weil ich so unterschiedlich wie möglich sein möchte in diesen Rollen. All das ausleben will, was ich im wirklichen Leben nicht tue. Von daher hoffe ich, dass da noch viel anderes kommt, trotz Farbe.
Sie haben ja vorher auch schon in diversen Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt, aber das hatte nie so einen Impact. Ich glaube, den richtigen Durchbruch, was die Bekanntheit angeht, als Theaterschauspieler ist man ja in seiner Stadt und im Theaterpublikum bekannt, aber nicht der ganzen Nation. Den wirklichen Durchbruch hat ja die Serie Weißen See gebracht und diese Figur des Falk Kupfer, also das komplette Gegenteil vom Typ her, von Faber, also ja, immer korrekt gekleidet, Scheitel gezogen, wie mit dem Lineal. Ich habe mir so versucht vorzustellen, also Theaterschauspieler respektiert beim Theaterpublikum, sonst nicht weiter bekannt und plötzlich sind sie eine nationale Berühmtheit. Wie haben Sie das erlebt oder verkraftet?
Das war wirklich sehr verrückt. Ich hatte lange mit mir gerungen, ob ich weggehen soll von der Schaubühne. Und aus gerade schon erwähnten Gründen, aus familiären Gründen, wusste ich, ich muss jetzt mal auf die Bremse treten, ich kann nicht mehr so weitermachen als festes Ensemblemitglied. Und ich habe es auch irgendwann gesundheitlich gemerkt. Ich hatte irgendwann ein Gesicht, das sah aus wie ein Streuselkuchen. Also ich kriegte da einen Hautausschlag, weil dieser Stress, dieses Zerriebensein hat sich niedergeschlagen in der Psyche und die Haut ist ja Abbild der Seele sozusagen und damals sagte der Hautarzt, ja, das haben sie jetzt, das kriegen sie nicht mehr weg. Ich dachte, oh schön, das ist für meinen Beruf, gut, für gewisse Rollen vielleicht von Vorteil, aber das wollte ich nicht glauben. Also ich habe dann eine Entscheidung getroffen, habe dann gekündigt an der Schaubühne, kurz mal meine Ernährung ein bisschen umgestellt und dann war es weg. Also kam auch Gott sei Dank nie wieder. Und dann kam aber das Casting, verrückterweise. Ich habe lange mit mir gerungen, gehe ich jetzt? Ja, und dann kam kurz vorher das Casting. Das war wie eine Punktlandung. Für Weißen See. Kaum war ich weg von der Schaubühne, hatte ich diese Rolle. Und ich meine, so eine Rolle kriegt man, wenn überhaupt, nur einmal im Leben. Also weiß ich nicht, ob sowas Ähnliches nochmal kommt, aber das ist natürlich eine so prägende Figur gewesen oder eine, die bei den Zuschauern so einschlug anscheinend, dass man... Ja, was soll man dagegen setzen erstmal? Da kam dann Gott sei Dank der Faber und da war doch ganz bewusst die Entscheidung, ich will rein äußerlich auch dagegen gehen. Ja, da war ich dieser furchtbare, glattgestriegelte, berlinernde Typ und dann wollte ich natürlich eine Unrasur, einen Strubbelkopf und schlunzig aussehen und so. Also völlig einer, der nicht im Kopf ist, sondern einer, der sein Zentrum, so sagen wir das ja im Schauspieljargon, also den Kern, jeder hat irgendwo sein Zentrum. Ja, entweder ist einer... hat hier die Intuition, ist ein Intuitionsmensch, dann ist das hier oder einer, der irgendwie eigentlich sich selbst immer hinterher rennt, der hat sein Zentrum einen Meter vor sich oder so. Und Faber hat das ganz unten irgendwo.
Genau, Herr Hartmann hat gerade die Hand immer vor seinen Bauch gehalten.
Ja, achso, der muss mal kurz erklären. Muss das ja bebildern.
Ich hätte jetzt fast gesagt, Herr Faber, nee, Herr Hartmann. Ja. Das geht's.
Ich nehme es als Kompliment, ja. Naja, und das wurde dann auch eine prägende Figur anscheinend, auch so eine Setzung irgendwie. Das ist toll, ja, und gleichzeitig, weil die so prägnant sind anscheinend, muss man jetzt immer mal was dagegen setzen.
Jörg Hartmann ist im Gespräch zu Gast heute, der den Kommissar Peter Faber so überzeugend spielt, dass er manchmal mit ihm verwechselt wird, hat er gerade erzählt. Jetzt hat ja Jörg Hartmann ein Buch veröffentlicht, in dem er uns auch ein bisschen in seine Seele blicken lässt, auf sein Leben blicken lässt. Und da stellen wir fest, er ist doch ziemlich anders als Peter Faber. Also zumindest sind keine Prügelszenen beschrieben in diesem Buch. Aber wenn ich jetzt mal ganz ernsthaft, Herr Hartmann, diesem Buch traue, dann sind Sie jemand, der, wie man in Berlin sagt, jemand, der sich einen Kopf macht, der ganz viel nachdenkt, ganz viele Gedanken immer und sich dann auch doch auch mal aufregt über irgendwelche Zustände, sich dann selbst wieder gut zuredet und sagt, Mensch, so schlimm ist es auch gar nicht, nun komm mal wieder runter. Sind Sie so jemand, der immer zu nachdenkt?
Also immer jetzt bestimmt auch nicht, das wäre ja furchtbar. Aber ja, meine Frau sagt dann auch manchmal zu mir, ja jetzt, oh, komm, lass doch jetzt mal das Thema, das ist doch viel zu schwer. Mach dir nicht so einen Kopf, du kannst es doch eh nicht ändern. Aber ja, ich finde, in diesen Zeiten kann man ja gar nicht anders, als das tröpfelt ja alles in einen hinein. Also das ist auch dann am Schluss, weil wir landen fast im Heute in diesem Buch, so ein bisschen Thema, versuche ich zu beschreiben, wie natürlich all diese Informationen, denen wir ausgesetzt sind heute, in uns hineinfließen, also zumindest in mich hineinfließen. Und das ist eigentlich viel zu viel. Man kann ja eigentlich damit gar nicht umgehen. Und das gibt ja mir zumindest das Gefühl von Ohnmacht.
Also Sie meinen jetzt, also Jörg Hartmann ist auch ein politisch sehr interessierter Mensch, all diese Krisennachrichten, die
ja,
zurzeit...
Ja, natürlich. All diese furchtbaren Nachrichten. Also man hat ja das Gefühl, es passiert gar nichts Gutes mehr. Also im Übrigen fände ich es schön, wenn man in den Nachrichtensendungen mindestens 10% nutzen würde, um einfach gute Nachrichten zu bringen, Vorbilder zu zeigen, ja, oder da, wo es gut läuft. Ich meine das ernst, weil das macht ja was energetisch mit einem, wenn man diese schlimmen Sachen immer sieht. Man muss sich informieren, ja, das findet statt, man kann es nicht ausblenden. Das ist halt so eine Gratwanderung. Aber irgendwann mache ich dann auch mal Schluss, weil es mir zu viel wird. Weil ich mit meinem eigentlich Höhlenhirn, was noch aus der Steinzeit ist und sich seit diesen 100.000 Jahren kaum verändert hat, bin ich völlig überfordert, weil ich jetzt mich nicht nur mit diesen 150 Menschen aus meiner Sippe von damals vergleiche, sondern gleich mit 8 Milliarden, die übers Handy auf mich einströmen. Also das ist eigentlich nichts für uns.
Sie machen sich aber offenkundig auch eine ganze Reihe anderer Gedanken, also in etwas kleinerem Maßstab, über die Kinder, über die Frau in der S-Bahn neben Ihnen. Und soweit ich weiß, sind Sie auch ein Perfektionist, was Ihre Arbeit angeht. Zumindest waren Sie das am Anfang. Ist das immer noch so? Bereiten Sie sich so wahnsinnig auf Ihre Rollen vor?
Bei einer Figur wie dem Faber muss ich das jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Ne? Ich spiele den jetzt schon eine Weile, der ist mir jetzt sehr vertraut. Das ist auch schön, wenn man da so ein bisschen gelassener reingehen kann und er eigentlich sehr schnell wieder da ist. Aber in der Regel, wenn ich mir eine neue Figur erarbeite und ranschaffe, dann versuche ich das natürlich sehr gewissenhaft zu machen. Ja,
und der Figur eine Biografie zu geben?
Ja. Frau Führer spielt auf ein Zitat an aus dem Buch. Also Frau Breth an der Schaubühne gab mir das mit auf den Weg, als sie mein Spiel und das meines Kollegen sah. Naja, ich sehe da keine Biografie. Wahrscheinlich hatte sie recht, ja, wer weiß, was wir da damals gespielt haben. Aber das ist mir hängen geblieben. Das war nur ein ganz kurzer Moment. Aber was das mit einem macht als junger Schauspieler, ist mir dann klar geworden, weil ich das nie losgeworden bin. Und dann, ich habe mir immer gedacht, okay, nee. Ja, wahrscheinlich hattest du recht, Frau Breth, aber jetzt werde ich es anders angehen. Ich bin dann bei jeder kleinen Rolle, habe ich versucht, da mir eine Biografie zu bauen wie ein Wahnsinniger. Mhm. Und da bloß nichts zu übersehen, das gelingt mal mehr, mal weniger, das ist schon klar.
Ja, ich fürchte, haben wir doch die Zeit für die Anekdote aus Meiningen, der Krankenpfleger, aus einer Flug übers Kuckucksnest, der eine Satz.
Ah, das kann ich nicht spoilern. Oder welcher Satz? Wen meinen Sie?
Nee, okay.
Welchen meinen Sie? Na, darauf läuft alles hinaus. Ne? Also in Meiningen habe ich dann alles in diese eine Rolle gepackt. Ich hatte einen Satz, vielleicht auch zwei, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein Pfleger einer Flug übers Kuckucksnest. Aber ich hatte noch Frau Breth im Ohr und deshalb wollte ich alles so machen, dass sie es gut gefunden hätte. Das war mein Ziel. Und alles Weitere können Sie nachlesen.
Ja, darf ich jetzt auch nicht.
Also am Rowold-Stand gab es vorhin keine Bücher mehr. Ich hoffe, die hatten für Nachschub gesorgt, hoffe ich doch.
Okay, na gut, dann bin ich jetzt mal nett und verrate nicht, was dann passiert. Jörg Hartmann, nun, ich glaube, das erste Buch, Sie haben mal ein Theaterstück geschrieben, was verlegt worden ist, aber das erste Buch in, wie haben Sie genannt, erzählende Prosa? Nee.
Erinnerungsprosa vielleicht.
Memoir.
Also, genau, ich hatte bis dato Drehbuch geschrieben, kein Prosa.
Wie ging es Ihnen beim Schreiben? Es gibt ja Autoren, die den Schreibprozess als durchaus quälend erleben und anderen fließt der Text so in die Finger, in die Tastatur. Wie ist Ihnen ergangen?
Na, ich glaube, die große Prüfung würde noch kommen, wenn ich jetzt einen fiktiven Roman schreibe, sprich einen erfundenen Plot niederschreibe.
Es kursieren Gerüchte, dass Sie das schon tun.
Ja, ich will, also ich möchte das Schreiben nicht aufgeben. Man weiß nicht, was die Zukunft alles bringt. Ich schauen wir mal. Im Moment komme ich zu gar nichts, aber mal gucken. Also da kann ich jetzt nichts versprechen, aber es macht mir Spaß, ja, und ich würde gern weiterschreiben. Aber hier ist es ja entweder selbst erlebt oder aus Erzählungen meiner Eltern gespeist, etc. Da hatte ich jetzt nie wirklich die Angst vorm weißen Blatt und dachte, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Die Geschichte gab's ja schon. Ich musste es nur in Literatur verwandeln.
Naja, es sind ja sehr verschiedene Geschichten. Es sind ja Geschichten aus dem Heute, es geht zurück bis in den Nationalsozialismus, Ihren Vater, 80er Jahre. Also es ist ja schon ein sehr auch kunstvoll gebautes Buch.
Ja, das ist richtig, aber das war, also nicht, dass ich nicht Tage gehabt hätte, wo ich verzweifelt bin, eindeutig und sowieso hinterfragt habe, was soll das Ganze, das interessiert doch keinen und überhaupt. Aber das sind, glaube ich, normale Zweifel, die gehören dazu, die sind auch wichtig, aber es war ein Fluss, ich kam beim Schreiben eigentlich von einem zum anderen. Weil das ganze Buch ist ja wie eine letztendlich reflektierende Reise durch die Zeiten. Ich springe immer zwischen, also hin und her. Es ist jetzt nicht chronologisch erzählt, weil Erinnerungen nicht chronologisch stattfinden. Eine reflektierende Reise durch die Zeiten an unterschiedliche Orte. Da gab aber eins das andere. So. Mhm. Das war, wenn ich, was weiß ich, auf der Trauerfeier für meinen Vater bin und mein Cousin beobachte und erinnert mich plötzlich an meine Großmutter und darüber fließe ich dann irgendwie zu meiner Großmutter und ich habe die Erinnerung, kann ich ja nicht sagen, oder die Erinnerung daran, wie mein Vater mir immer eine Geschichte erzählt hat, wie er als 7-Jähriger zu meiner Großmutter in die Küche, weil da gerade eine Bombe reingeknallt war und meine Großmutter als Gehörlose das alles nicht gehört hat, kein Alarm etc. und dieser Teil der Bombe oder was auch immer das war, durch das Küchenfenster haarscharf an ihr vorbei in die gegenüberliegende Wand geknallt ist und mein Vater sie rauszog und die in den Bunker sind und so. Und dann reißt mich wieder meine Schwester ins Jetzt zurück sozusagen. Also, ne? Und dann ist man plötzlich wieder auf der Trauerfeier, wo aber mittlerweile die Luzi abgeht, weil mein Vater wieder lebendig geworden ist und weil er eine Spaßkanone war, alle da fast auf dem Tisch tanzen. Also so Tragik und Komödie sind da auch immer sehr, sehr nah zusammen.
Eine sehr feierfreudige Familie, die Familie Hartmann.
Also zum Feiern und zum Lachen sind die nie in den Keller gegangen, aber ich habe eh den Eindruck, man hat früher exzessiver gefeiert, oder? Man muss sich einfach wieder mehr begegnen vielleicht. Also man hat sich nicht so einen Kopf gemacht.
Man hat einfach viel mehr gesoffen, glaube ich.
Das hat sicher auch mit vermehrtem Alkoholismus früher zu tun, aber mein Gott, wenn es auch Spaß macht, dann kann man das ja auch mal machen. Nein, aber wir begegnen uns ja wieder, ne? Also Gott sei Dank, Corona ist vorbei und hier die Hütte ist voll, das ist eigentlich das Allerschönste. Deshalb auch Theater, ja, in der Corona-Zeit ist ja auch kurz ein Thema. Dass das online irgendwie existieren könnte, daran habe ich immer gezweifelt. Das funktioniert nicht. Theater, das ist das Große, dass wir hier zusammen sind und irgendwann gemeinsam Atem eigentlich haben, ja, dass wir uns alle irgendwie miteinander spüren und vielleicht mit Ideen oder Gedanken und Fragen nach Hause gehen. Das ist ein Geschenk.
Wo wir gerade bei Feiern sind, nochmal der Rückgriff auf das Buch, was stellenweise traurig ist, stellenweise auch sehr lustig. Sie spielen irgendwie gar keine lustigen Rollen, ne?
Ja, die werden leider gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte zuletzt in 1000 Zeilen, ich weiß nicht, wer, Bulli Herbig, Verfilmung. Der Film ging leider, das war noch so ein bisschen die Kinokrise, unter, weil der, obwohl der eigentlich wirklich schön ist, eine Satire auf diese Spiegel Klaas Relutius, da bin ich der, also man darf ja nicht sagen Spiegeltyp, das hat natürlich mit dem Spiegel nichts zu tun, nicht?
Stimmt, Wilde Maus.
Wilde Maus, ein bisschen König von Köln etc.
Also ich wusste das nicht, wollte ich mal sagen, man lernt sie in diesem Buch kennen, eben auch als einen Humoristen und ich habe gedacht, dass doch ihre größten Rollen sind eher die tragischeren.
Der Grund dafür liegt an der Schauspielschule. Mein Direktor sagte damals, ah Jörg, du bist nach einem halben Jahr, du bist so immer so äußerlich, machst immer so deine Mannequins. Das hat mich so gewurmt. Was soll denn das heißen? Ich hatte noch diesen Spruch im Kopf, irgendwie keine Biografie. Und dann noch der, du bist immer so äußerlich. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich voll nach innen, ey. Und dann mache ich die abgründigen Figuren und sowas von innen, ja. Und was habe ich davon? Faber und Falk Kupfer. Jetzt darf ich keine Männiges machen. Ach, man macht's, wie man es macht, macht man es aber auch verkehrt. Also wirklich.
Das war jetzt hier aber ganz gut.
Das schöne Schlusswort, oder?
Mhm. Ja. Danke fürs Gespräch,
Jörg. Ich danke Ihnen. Sehr schön, danke. Dankeschön.
Und wenn Sie den Autor Jörg Hartmann entdecken wollen, Der Lärm des Lebens heißt das Buch, ist erschienen bei Rowohlt Berlin. Deutschlandfunk Kultur sendet noch den ganzen Vormittag live von der Buchmesse. Jörg Hartmann ist als Gast natürlich nicht zu toppen, aber es gibt auch noch ein paar ganz andere interessante Gäste, zum Beispiel Anne Weber, die Buchpreisträgerin, Wladimir Kaminer und Sebastian Krumbiegel. Bleiben Sie dran.